Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich führe Sie mal kurz in die Walpurgisnacht auf dem Brocken. In dem Wirbel, der dort herrscht, entdeckt eine tanzende Hexe den Teufel. Sinn und Verstand verliere ich schier, sehe ich den Junker Satan hier. Der Angeredete, den Namen Weib verbitt ich mir. Die Hexe, warum? Was hat er euch getan? Die Antwort, er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben. Allein die Menschen sind nicht besser dran, den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben. Mephisto, er ist es, der hier spricht. Mephisto hat eine mehrbödige Ironie. Denn der im Kontext der Faustdichtung ja real existierende, leibhaftige Teufel macht sich lustig, dass die Leute, die ihn sehen, meinen, es gebe ihn nicht. Denn in der aufgeklärt bürgerlichen Welt hat der Teufel keinen Platz. Auch die Kultur, die alle Welt belegt, hat auf den Teufel sich erstreckt. Das nordische Phantom ist nur nicht mehr zu schauen. Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen? Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen kann, der würde mir bei Leuten schaden. Darum bediene ich mich, wie mancher junge Mann, seit vielen Jahren falscher Waden. Sie wollen ihn nicht sehen. Den Teufel spürt das Völkchen nie. Und wenn er sie am Kragen hätte. Der Teufel, also der Böse, als persönliches Wesen, ist aus der Welt noch gründlicher verbannt als Gott. Er ist der abgeschmackte Kinderschreck genauso wie die Hexen. Allenfalls lässt man ihn als Allegorie des Bösen noch gelten. Der junge Mensch kennt ihn überhaupt nur noch als Figur aus dem Kasperltheater. Geblieben sind, laut Mephisto, eben doch die Bösen. Aber wer sind die Bösen? Um nochmal Goethe zu konsultieren aus einem Brief. Wir sind unsere eigenen Teufel. Wir vertreiben uns aus dem Paradies. Das wird im 20. Jahrhundert noch etwas schneidiger formuliert von Sartre. Die Hölle, das sind die anderen. Doch auch die Bösen im Sinne der bösen Menschen, der Menschen mit bösem Charakter, sterben in der zivilisierten Welt aus. Wenn man heute einmal fragte, dass das Gegenteil von gut sei, der Gegenbegriff zu gut. Die spontane Antwort würde lauten, schlecht, vielleicht auch schlimm oder ironisch, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das schärfste moralische Unwerturteil aber gegen gut, böse, hat ausgedient. Hat damit also auch das alte moralische Koordinatensystem von Gut und Böse heute sein Ende gefunden. Dafür gibt es wichtige Anzeichen. Was herkömmlich als böse galt, wird von Psychologen und Psychiatern als seelische Krankheit enttarnt und als Gegenstand der Therapie gesehen. Die biologische Verhaltensforschung ersetzt Teufelsglauben, Erbsündigkeit, Bosheit durch genetische Determinanten, die sich durch die ganze Tierwelt hindurchziehen, beim Menschen freilich prekär werden. Das sogenannte Böse, ein grundlegendes Werk des Biologen Konrad Lorenz, ist natürliche Aggressivität, ist eine Eigenschaft, die sich in der Tierwelt findet, wie in der Menschennatur. Und das und sehr vieles, was als Impuls zum Gutsein und zu Tugenden gilt, wird als Tier im Menschen gedeutet, nämlich als Instinkt der Arterhaltung, als spontane Handlungen, die als gut gewertet werden, aber sich in analoger Situation bei Schimpansen nicht anders fänden. Aggression, der ja ein Schlüsselphänomen dessen, was als böse gilt, ist der auf den Artgenossen gerichtete Kampfantrieb bei Tier und Mensch. Der auf den Artgenossen gerichtete Kampfantrieb bei Tier und Mensch, dem die mehr oder weniger entwickelte Aggressionshemmung korrespondiert, die beim Raubtier höher entwickelt ist als beim Homo sapiens sapiens. Ein Löwe hat in diesem Sinn einen höheren Standard als der Mensch. Denn die Tötungshemmung wird in der Tierwelt überall dort gesehen, wo es dem Tier Kraft seiner natürlichen Bewaffnung möglich ist, den Artgenossen mit einem Schlag zu vernichten. Dagegen nicht bei Tieren, die dessen nicht fähig sind. Der Wolf, der Kolkrabe sind fähig, weil sie diese natürlichen Waffen haben und die haben eine natürliche Tötungshemmung gegen ihre Artgenossen, die sie sonst ausrotten würden. Indes die Taube, der Hase, der Schimpanse diese Hemmungen nicht nötig haben. Der Mensch aber, der seit er Waffen gefunden hat, seit den ersten primitiven Keilen, beim Menschen ist die Tötungshemmung nicht gleichzeitig gewachsen mit der Waffenausstattung, sodass er in der Tat ein insoweit unzulänglich determiniertes Wesen ist, auch wenn zu seinem Glück, so der Biologe, das Tier im Menschen immer noch da ist, sodass es die spontanen Impulse gibt, die moralisch gesehen als gut gelten. Der Abschied vom Bösen wird begleitet von der moralischen Ausmergelung der Sünde. Vor 70 Jahren war die Sünde immerhin noch Kino, werbewirksam, ein Hauch von lüsterner Verruchtheit. Die Sünderin, Nacht ohne Sünde, kann denn liebe Sünde sein? Heute noch im Gebrauch sind die Verkehrssünder mit Kartei in Flensburg, Umweltsünder, Steuersünder, also Personen, die in bestimmten Kreisen Gesetzesverstößen einen gewissen sportlichen Anstrich und weniger einen rechtlich-ethischen Anstrich geben. Allerdings der heute herrschende Gebrauch des Wortes Sünde bezieht sich auf Verstöße gegen ein Abspeckprogramm, also den Schweinsbraten und die Schwarzwälder Kirschtorte, die also dieses Programm dieses vielleicht sogar kassenfinanzierte Programm dann unterläuft. In diese Welt passt nicht mehr die Lehre von der Erbsünde, die ohnehin abgedankt hat, seit der Liberale, der Mensch ist gut, Optimismus die Herrschaft erlangt hat. Sogar die kirchliche Verkündigung hält sich zunehmend zurück beim Thema Sünde. Vollends beim Thema der Höllenstrafen bewährten Todsünde. Das ist Folge wie Ursache, dass die Beichtstühle heute leer stehen. Ein Symptom. Vor 70 Jahren ging der brave Katholik alle 4 Wochen samstags zur Beichte und am folgenden Sonntag zur Kommunion. Danach aus Sorge vor unwürdigem Empfang 4 Wochen nicht wieder. Heute geht fast jeder aus der geschrumpften Kirchengemeinde, der eine Messe besucht, zur Kommunion, doch auch nicht einmal im Jahr zur Beichte. Die Furcht vor dem unwürdigen Empfang ist längst verflogen. Die 4 letzten Dinge des Katechismus verschwinden aus dem öffentlichen Bewusstsein. Tod, Gericht, Himmel, Hölle. Der Tod lässt sich nicht leugnen, aber er lässt sich verdrängen und weithin aus der öffentlichen Wahrnehmung verbannen. Ethiker streiten über die Relevanz von Hirntod oder Kreislauftod, kritisieren und diskutieren über die Frage von Suizid und Sterbehilfe und der Eid des Hippokrates wird auf die Euthanasie, die Tötung auf Verlangen adaptiert durch die zynischste Formel, die ich seit Jahren gelesen habe, das sei Heilung im weiteren Sinne. All das Momente, dass selbst der Tod in den Bereich des Machbaren und des Diskutablen gerät, wir ja auch durch die moderne Apparate Medizin längst in einem hohen Grad technisch disponibel geworden ist. Was aber nach dem Tod kommt, liegt außerhalb des Diesseits-Horizonts. Friedrich Heer veröffentlichte 1970 ein Buch Abschied von Höllen und Himmeln, vom Ende des religiösen Tertiär. Höllen und Himmel wecken weder Hoffnung noch Furcht. Sie sind schlicht kein Thema. Das Weltgericht Michelangelos löst beim heutigen Betrachter immer noch ästhetische Erschütterung aus, selten noch religiöse. Im christlichen Äon konnte die irdische Strafgewalt noch streng sein, bis hin zur Todesstrafe, weil sie nicht das letzte Wort war, denn das letzte Wort lag beim göttlichen Richter, der die Mängel der diesseitigen Justiz ausgleichen und letzte und höchste Gerechtigkeit wie auch Barmherzigkeit verheißen konnte. Die innerweltliche Sicht eines säkularen Staates kennt keine transzendente Revisionsinstanz. Ihrer Fehlbarkeit bewusst scheut sie endgültige irreversible Strafen. Sie verzichtet konsequent auf die Todesstrafe und selbst die lebenslange Freiheitsstrafe traut sie sich nicht mehr wirklich zu. Das Bundesverfassungsgericht will immer noch um der Grundrechte willen auch dem zu lebenslanger Strafe verurteilten Mörder nicht jede Hoffnung auf Freiheit nehmen, die Hoffnung auf Entlassung, um Dante zu variieren, die soll nicht fahren. Das moderne Rechtsgefühl begehrt auf gegen die Denkmöglichkeit der ewigen Verdammnis. Die Hölle verstößt gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dante wandert durch die Hölle und zwar ganz kühlen Gemüts. Und er hält Mitleid mit den Verdammten geradezu für verbrecherisch. Und die Heiligen im Himmel, denen er auf seiner Jenseitswanderung begegnet, erfreuen sich an den Qualen der ewig Verdammten, weil diese die höchste Gerechtigkeit Gottes rühmen. Selbst der Kirchenfrömmste von heute entsetzt sich, wenn er derartiges liest. Er hält es dann eher mit Klopstock im 18. Jahrhundert, der in seinem Epos Messias schildert, dass Gott Vater sogar einem gefallenen Engel, einem auf ewig Verdammten, aber doch Reuigen, Gnade gewährt. Den Teufel also am Ende wieder in seinen ursprünglichen Status als Engel zurückversetzt. Komm, Abaddona, zu deinem Abarma. Das heutige Christentum steht Klopstock näher, unendlich näher als Dante. Die Kirche selbst wird vom Prozess der Enteschatologisierung ergriffen. Die vier letzten Dinge sind kaum noch Thema von Predigten. Sie lehrt nicht mehr wie im Mittelalter, dass das Schrecklichste, was dem Menschen auf Erden zustoßen könne, der jähe und unvorhergesehene Tod sei. Wer in eine mittelalterliche Kirche kommt, findet in der Nähe der Eingangstür in der Regel eine Skulptur oder ein Gemälde des heiligen Christophorus. Damit der, der nur wenig Zeit hatte, kurz bevor er sein Geschäft nachging, einmal noch kurz einen Blick auf den Heiligen tun konnte und sich der Mühe einer längeren Wanderung durch die Kathedrale ersparen konnte. Denn dieser Blick, so der Glaube des Mittelalters, sicherte an diesem Tag vor einem jähen und unvorhergesehenen Tode. Heute ist es üblich, dass wenn jemand den sogenannten Sekundentod stirbt, alle Hinterbliebenen sich trösten und von anderen getröstet werden, er habe ein gnädiges Ende gefunden und ihm seien alle Übel verschont geblieben. Deutlicher kann man die Jenseitsorientierung des christlichen Äon von der diesseits orientierten Gegenwart nicht unterscheiden an diesem Bild. Gericht, Himmel und Hölle werden, wenn Theologen sich dieser Themen überhaupt noch annehmen, in Begriffswolken theologischer Unverbindlichkeiten eingenebelt. Ein Symptom der Einstellung der katholischen Kirche ist die Behandlung der mittelalterlichen Sequenz des Dies Irae. Einer der vier Sequenzen, die das Tridentinische Konzil aus dem reichen Schatz des Mittelalters in die Neuzeit gerade noch hinübergehen ließ. Diese Sequenz ist aus der regulären Liturgie verbannt. Sie hat nur noch ein Mauerblümchen-Dasein im Brevier, und zwar als alternative zweite Lesung zu aller Seelen. Das ist der kümmerlichste letzte Rest im amtlichen kirchlichen Texten. Wer dem Dies Irae, einem der größten Werke, die je der geistlichen Poesie des Mittelalters entsprungen sind, und das in Todi überhaupt noch begegnen will, muss in den Konzertsaal gehen, wo Mozart, Cherubini, Berlioz, Uno, Dvorak ihm ihre herrlichsten Kompositionen gewidmet haben. Aber das Thema passt nicht in die Wohlfühlkirche von heute. Die fürchterliche Drohbotschaft meiner Jugendzeit ist einer seelenschonsamen Frohbotschaft gewichen, die niemandem wehe tun möchte und der epikureischen Umwelt nicht Anstoß bietet. Die evangelische Kirche wird erhebliche Probleme bekommen mit dem Lutherjahr. Hier wird die sprachmächtige, wilde Polemik des Reformators, wieder die Juden, wie auch wieder Papisten, wieder Täufer, aufständische Bauern, überhaupt völlig schief aufgenommen werden, nämlich aus dem heutigen säkularen Denkhorizont, weil man den Denkhorizont Luthers nicht mehr versteht. Luther, der rein aus einem religiösen Impuls heraus hier die Wucht seiner grauenhaften Polemik entzündet hat. Luther, der in allem, was seiner mühsam errungenen Wahrheitssicht widersprach, als Teufelswerk sah, sodass die Polemik, die sich gegen Juden, Papisten und sonst wen auch richtete, Polemik wieder den Teufel war. Immerhin hält die Kirche amtlich noch fest an der Existenz außermenschlicher böser Gewalten und Mächte. Es bleibt Glaubenswahrheit. Das Taufgelübde enthält weiterhin die Formel, dem Bösen zu widersagen und all seinen Werken. In einem Punkt ist die katholische Kirche sogar noch deutlicher geworden als in ihrer strengen Epoche. Damals wurde die Vaterunser-Bitte, Libra nos amalo, übersetzt mit Erlöse uns von dem Übel. Heute versteht man unter Übel Rückenschmerzen, Erbrechen, Verkehrslärm, Missernte und Ähnliches. Heute dagegen heißt es, erlöse uns von dem Übel in der ökumenischen Fassung. Und heute heißt es, erlöse uns von dem Bösen. Und in der Exegese des Neuen Testaments ist das Böse, des Bösen, von dem hier die Rede ist, bezogen auf den Bösen. Denn dieser Text steht auch im Zusammenhang und führe uns nicht in Versuchung. Es ist der Böse, der hier gemeint ist, in, so Klaus Berger, indes Ratzinger beides meint. Und er meint, dass der Böse und das Böse gleichermaßen hier erfasst sei. Das Übel aber, diese Schonvokabel, ist inzwischen gestrichen. Das ist eigentlich ein Ansatz eines Gegenverständnisses. Sie werden fragen, warum ein Vortrag, der hier ja sich einer Staatsaufgabe widmen soll, weil ein Vortrag sich so weit in außerrechtliches Gelände vorwagt. Meine Rechtfertigung liegt darin, Sie werden das Verständnis des Rechts nicht nachvollziehen können, wenn sie nicht die Umwelt, wenn sie nicht das geistige Klima der Gesellschaft kennen, in dem das Recht, zumal das Recht eines demokratischen Gemeinwesens, sich entfaltet. Aber eines kann man gleich resümieren. Die Aussichten stehen sehr schlecht. Das rechtliche Beziehung zwischen dem Begriffspaar Gut und Böse und den Aufgaben des Verfassungsstaates sich aufdecken lassen. Hierzu zunächst knappe Thesen. Der Verfassungsstaat hat säkularen Charakter. Er kann seine Entscheidungen und Handlungen nicht religiös begründen. Damit entfallen weite Dimensionen dessen, was mit Gut und Böse im traditionalen Verständnis begriffen wurde. Die Zwangsgewalt eines Verfassungsstaates bezieht sich nur auf das äußere Verhalten des Rechtsgenossen, nicht auf seine Gesinnung. Mit Kant, der Verfassungsstaat fordert Legalität, nicht Moralität. Drittens, der Verfassungsstaat unterscheidet nach den Kriterien von Recht und Unrecht. Sein Maßstab ist nicht die Sittlichkeit als solche. Das Recht aber ist seinem Inhalt nach nur das sittliche Minimum, seinem Zwangscharakter nach allerdings das sittliche Maximum. Viertens, doch das Recht ist nicht ein Segment eines vorgegebenen sittlichen Programms, also gleichsam ein Tortenstück aus einem Tortenganzen. Vielmehr ist das, was es sich an sittlichen Vorgaben zu eigen macht, seinerseits von verfassungsrechtlichen Leitgedanken geführt. Diese steuern auch die Auswahl jener Elemente, die verrechtlicht werden dürfen oder sogar verrechtlicht werden müssen. Fünftens. Der zentrale Faktor eines Verfassungsstaates ist die grundrechtliche Freiheit des Bürgers. Diese grundrechtliche Freiheit aber ist primär Freiheit von staatlichem Zwang und es liegt am Einzelnen, wozu er sie nutzt. Die grundrechtliche Freiheit deckt moralisches wie unmoralisches Handeln ab. Die edelsten Werke der Nächstenliebe wie die zynischsten Schändungen religiöser Gefühle. Eine Mutter Teresa und eine Redaktion von Charlie Hebdo finden beide Schutz unter den Grundrechten. Die Einschränkungen der Freiheit bedürfen der gesetzlichen Ermächtigung und diese Ermächtigung ihrerseits der Rechtfertigung durch Gründe, dass die Freiheit des einen neben der gleichen Freiheit des anderen nach allgemeinen Bedingungen bestehen kann. Eine Schranke muss sich um den Schutz der Rechte des anderen oder um den Schutz der Belange der staatlichen Gemeinschaft bewegen, um auf die Weise die Bedingungen der Freiheit für jedermann zu garantieren. Das Gesetz schränkt die Freiheit nicht ein, um den Menschen sittlich zu bessern, soweit von ihnen keine Gefahren für andere oder für das allgemeine Wohl ausgehen. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen dem Individualismus der liberalen Fasson, der dem Rechtsstaat zugrunde liegt, und der traditionellen katholischen Morallehre. Die traditionelle katholische Morallehre geht von einer vorgegebenen Wahrheit über Gut und Böse aus, so wie sie sich in der biblischen Offenbarung und im kirchlich interpretierten Naturrecht zu erkennen gibt. Aus dieser Sicht besteht der erste Sündenfall der aufrührerischen Engel wie auch der ungehorsamen Stammeltern der Menschheit darin, dass sie sich gegen Gott auflehnen und sein wollten wie Gott. Eben eine solche luziferische Empörung sahen die Päpste des 19. Jahrhunderts in den Menschenrechten, den modernen Freiheitsrechten, in der das Individuum gegen die gottgewollte Ordnung der Könige und der kirchlichen Hierarchie rebellierte und Selbstbestimmung einforderten. Freiheit stand auf wider Wahrheit, Subjektivität wider Objektivität, Autonomie wider Heteronomie. 150 Jahre hat die Kirche den Krieg geführt, von der Französischen Revolution bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Sodann hat sie ihren Frieden mit den Menschenrechten gemacht, doch der ethische Ausgangsdissens schwelt weiter. Es ist nicht die Methode der katholischen Kirche, das, was sie einmal verbindlich verkündet hat, dann, wenn sie sich dem Gegenteil zuwendet, nun zurückzunehmen, sondern sie überlagert. Die katholische Lehre müssen sich als eine Art, entschuldigen Sie die Metapher, aber mir fällt keine treffendere ein, einen Komposthaufen vorstellen, in dem eine Schicht über die andere kommt. Die untere wird nicht abgeräumt, die untere durchsäuert aber langsam auch die obere, sodass das Ganze dann eben doch eine Einheit gibt und man am Ende, wie das im Zweiten Vatikanum in der Erklärung der Religionsfreiheit, dann heißt die Kirche immer wieder Altes und Neues aus ihren Schätzen hervorholt. Ethische Fragen wirft vor allem das Strafrecht auf. Das Strafrecht ist die schärfste Sanktion, über die der Staat verfügt. Und die schärfste Sanktion setzt auch das ärgste Verbrechen voraus, das ärgste Unrecht, das das staatliche Recht hier vorfindet. Aber es geht ja nicht um abstraktes Unrecht, sondern dass die Strafe setzt voraus, dass die Handlung, um die es geht, genau tatbestandlich umschrieben wird. Und nur was so umschrieben wird, und zwar bevor die Tat begangen wird, kann überhaupt eine Strafe erfahren. Und diese Tatbestände aber, die mit Strafe bedroht werden, müssen sich als Eingriffe in Grundrechte des Täters rechtfertigen lassen, dadurch, dass sie schutzwürdige Rechtsgüter anderer oder der Allgemeinheit absichern, etwa Schutzgüter des Einzelnen, wie sie gesichert werden durch die Tatbestände von Mord, Körperverletzung, Raub, Nötigung oder bei öffentlichen Gütern, etwa Hochverrat, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Geldfälschung, Meineid. Nicht alles, was sozialethisch verwerflich ist, verdient auch Strafe. Ein aktuelles Problemfeld, das heute viel diskutiert wird und das als Grenzfall dienen mag, ist die Blasphemie. Es ist relativ einfach, wenn das Strafrecht den Schutz gibt, vor Störung gottesdienstlicher Handlungen oder vor Unfug in einem dem Gottesdienst gewidmeten Gebäude. Also der Unfug, der in der Weihnachtsmesse im Kölner Dom sich ereignete, dass eine wild gewordene Feministin da auf den Altar sprang, ist selbstverständlich strafbar und auch durch einen Sondertatbestand erfasst. Das Gleiche gilt, wenn es um echte Beleidigungen geht, die also dem allgemeinen Ehrenschutz, wie er auch für Private gilt, für jedermann gilt, korrespondiert. Wobei wir uns keine Illusionen machen dürfen, dass der Ehrenschutz heute extrem unterentwickelt und ist, und zwar im Rückzug gegenüber der Meinungs- und Medienfreiheit. Das Entscheidende ist aber, dass, und das ist das eigentliche Herzstück der Diskussion, ist die Frage der klassischen Gotteslästerung, die heute nur noch als Religionsbeschimpfung qualifiziert wird und tatbestandlich umschrieben. Hier bedarf es der Rechtfertigung einer solchen Strafe. Also die Intention, Gott vor Beleidigung zu schützen, ist von vornherein irrelevant, denn Gott ist kein Grundrechtsträger und ist auch kein staatliches Schutzgut. Es ist aber dann die Frage, ob hier nicht doch zumindest dann religiöse Gefühle geschützt werden dürfen. Also denken Sie an die beleidigten Gefühle der Muslime, als sie sich, als sie protestierten gegen die dänischen Karikaturen und gegen die schamlosen Karikaturen dieses Pariser Blattes. Wobei wir uns von vornherein darüber, das liegt außerhalb unserer Diskussion, dass alle Gewaltakte, die hier begangen werden, von vornherein strafwürdig sind und auch mit Strafe bedacht, die liegen außerhalb überhaupt der zivilisierten Welt eines Rechtsstaats, denn der beruht auf dem staatlichen Monopol der physischen Gewaltsamkeit. Drohung und Anwendung körperlicher Gewalt ist von vornherein auch jenseits der grundrechtlichen Freiheit. Und wer, und man kann noch so gekränkt sein, zu physischer Gewalt greift, ist der Täter und nicht das Opfer. Das vorab. Das liegt außerhalb überhaupt des Diskutablen. Das, um was es uns hier geht, ist die Frage, lässt sich dann die Beleidigung religiöser Gefühle erfassen? Jener religiösen Gefühle, die sich empören, wenn in der Weihnachtsnummer jenes Pariser Magazins, mit dem sich selbst unsere Politiker identifizieren, Je suis Charlie, wenn da in der Weihnachtsnummer eine Karikatur der Dreifaltigkeit erscheint, in homosexueller Penetration. Ärger und schamloser und ekelhafter geht es nicht. Und jetzt als Marginalie außerhalb des rechtlichen Themas gesagt, es wird auch das schändliche Verhalten einer Person nicht dadurch ehrenhaft und identifikationswürdig, dass diese Person gelyncht worden ist. Das nur nebenbei. Aber religiöse Gefühle als solche sind kein mögliches Schutzgut für ein allgemeines Gesetz. Das Gesetz muss allgemein und objektiv sein. Gefühle sind subjektiv. Gefühle sind nicht verallgemeinerungsfähig. Sie lassen sich nicht normativ fassen. Schutz der Gefühle würde bedeuten, dass der Sensible die Freiheit des anderen stärker einschränken kann als der Robuste, der Aufgeregte stärker als der, der leidensfähig ist. Das würde schlechthin die Rechtsgleichheit sprengen. Damit freilich ergibt sich ein schwieriges Problem für die Sicht der Tradition. Das zweite Gebot des Dekalogs, den Namen Gottes nicht zu verunehren, wurde vom ganzen Volk Israel aufgenommen und sanktioniert. Laut testamentarischem Zeugnis vernahm Moses die göttliche Botschaft: Wer seinen Gott lästert, lädt Schuld auf sich. Wer aber des Herrn Namen schmäht, leide den Tod. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Eingeborener, wer den Namen lästert, muss sterben. Wer Gottes Namen schändet, gehört nach Luther in des Henkers Schule. Doch gerade vom Christentum geht der Impuls aus, den Gottesfrevel nicht weiter mit Gewalt und staatlicher Strafe zu ahnden, weil er nicht unter die Gerichtsbarkeit der Menschen falle, sondern unter das Gericht Gottes und dass das Urteil erst im Endgericht Gottes ergehen werde, nicht aber hier auf Erden, wo Weizen und Unkraut durcheinander wachsen, mithin, so die Urkirche, sei der Gotteslästerer ebenso zu ertragen wie andere Sünder auch. Im konstantinischen Zeitalter gerät diese urchristliche Lehre weithin in Vergessenheit. Sie erwacht wieder unter wenig kirchenfreundlichen Vorzeichen in der Aufklärung mit praktischen Konsequenzen für die staatliche Rechtsordnung heute. Es darf noch eines erläuternd hinzugefügt werden. Die konstantinische Wende, mit der die Gotteslästerung weltliche Strafen nach sich zog, war insofern konsequent, als das Christentum Staatsreligion geworden war und damit der Staat seine Identität verletzt, beeinträchtigt oder durch befürchtete Strafen Gottes gefährdet sah, wenn er hier nicht intervenierte. Also die Gotteslästerung war primär Staatsschutz. Und wenn etwa das heutige Russland zur Empörung unserer Menschenrechtsaktivisten schneidige Strafen gegen gotteslästerliche Auftritte der Pussy Riot-Truppe dann wendet, dann deswegen, weil sich inzwischen die russische Identität eben in einem hohen Grad durch die orthodoxe Religion definiert. Also es ist in einem hohen Grade Staatsschutz, auch wenn die Kirche in vielen Phasen das Ganze sehr nachhaltig gefordert hat. Es ist also deswegen auch in der heutigen strafrechtlichen Fassung noch notwendig, dass der öffentliche Friede gestört wird. Wie der zu fassen ist, ist ausgesprochen schwierig. Es läuft im Wesentlichen darauf hin, dass nicht ein Klima entstehen darf, ein gesamtgesellschaftliches Klima, in dem sich der, der einer Religion anhängt, von vornherein ausgegrenzt fühlen muss. Ich darf es auf die kurze Formel bringen: Es muss so sein. Es muss verhindert werden, dass sich ein Muslim in Deutschland so ausgegrenzt sieht wie der Christ in der Türkei. Inzwischen wird man manchmal schon fragen müssen, ob das nicht auch für Christen gelte. Der Staat also hat nur weltliche Zwecke. Und auch das Strafrecht, das ja auf die persönliche Schuld des Einzelnen abstellt und damit natürlich gute Rechtsgüter sichert, verwendet die Strafe nicht an, nach heutigen herrschenden Strafrechtstheorien, um Sühne zu erwirken um Vergeltung zu erreichen, sondern um die Rechtsordnung zu stabilisieren, um dem Täter eine Warnung zu geben, seine Tat zu wiederholen und mutmaßliche Täter abzuschrecken, also durchaus pragmatische, säkulare Gründe. Sie können den Eindruck haben, der Staat also jenseits von Gut und Böse, eine vielleicht nur amoralische Größe, die lediglich Staatsraison kenne, aber nicht mehr. Das wäre ein Kurzschluss. Der Staat ist ein Kunstprodukt menschlicher Vernunft zur Sicherung menschlicher Bedürfnisse, Sicherheit, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und anderer Güter. Der Staat hat nicht selbst Teil an der Freiheit, deren Rahmenbedingungen er seinen Bürgern gewährleistet und die er in seinen Bürgern schützt. Aber damit leistet er selber einen guten Dienst für auch sittlich relevante Güter. Er erzwingt von seinen Bürgern lediglich äußeren Rechtsgehorsam und die Friedenspflicht, also die Wahrung, die Respektierung des staatlichen Gewaltmonopols. Damit ist der Staat aber angewiesen auf die freie Erfüllung der rechtlichen Pflichten. Denn so viel Polizei, so viel Strafjustiz kann der mächtigste Staat nicht aufbringen, um alle Bürger zu zwingen, seinen Gesetzen, seinen Verwaltungsakten, seinen Urteilen Folge zu leisten. Er muss darauf vertrauen, dass freier Gehorsam geleistet wird. Gehorsam aus sittlicher Motivation. Und hinter der sittlichen Motivation steht auch wieder die religiöse, dass der Obrigkeit der Gehorsam zu schulden sei. Römer 13. Das bedeutet, dass wenn er nicht zwingen kann, er doch jedenfalls sich bemühen muss und darf, das Gute in dem beschränkten Rahmen, in dem er dafür Verantwortung trägt, zu fördern. Und das Gute bringt sich zur Geltung in den Leistungen, die der Staat erbringt, in all den Maßnahmen, in denen er Einfluss auf die Öffentlichkeit nimmt, in die Öffentlichkeitsarbeit, in der Staatsrhetorik, in, last not least, der Vorbildfunktion der Amtswalter. Doch der wichtigste Faktor ist die Schule. In der schulischen Erziehung greift der Verfassungsstaat über die Reichweite der Legalität hinaus. Er zielt auf Moralität, auf das sittliche Bewusstsein der Schüler. Er hat freilich die Grundrechte der Schüler und der Eltern zu respektieren und muss die Bedingungen, unter denen er steht, der Allgemeinheit, der Zumutbarkeit, der Toleranz einhalten. Die legitimen sittlichen Erziehungsziele der Staatsschule setzen damit Erwartungen um, aus denen der freiheitliche Staat lebt. Sie sollen von den Schülern erfüllt werden, die Werte müssen ihnen vermittelt werden, damit der Schüler später als mündiger Bürger befähigt ist, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Die Schule leistet auch Erziehung zum verantwortlichen, gemeinwohldienlichen Gebrauch der grundrechtlichen Freiheit. Sie kann also damit einen wirksamen Beitrag zu erfüllen, eben doch den Kategorien von Gut und Böse, die sie im konkreten Kontext der Verfassung und der Rechtsordnung freilich interpretiert und konkretisiert, nicht im Sinne einer verblasenen Weltmoral, oder auch einer sehr handfest konkreten konfessionellen Moral. Die Schule kann dazu beitragen. Ja, selbst das verpönte Böse kehrt für den Verfassungsstaat zurück. Und zwar denn, wenn er, wie wir das in Deutschland erleben, seine politischen Feindbilder aufbaut. Nämlich, ich denke an den Antisemitismus, den Antirassismus, die Xenophobie. Sie werden geächtet. Und wenn es eine Formation gibt, die in den Geruch steht, diesen Bösen im Sinn des Staates, diesem politisch Bösen zu frönen, wie Pegida, werden sie geächtet und ausgegrenzt. Und hier zeigt sich, dass sich in Deutschland, das sich vom Nationalsozialismus abgekehrt hat, eben doch so etwas wie eine Zivilreligion etabliert hat, die Sühne für die deutsche Erbsünde leistet, einer Erbsünde, die auf den Nachgeborenen lastet und für die sie sich bekennen sollen und Verantwortung übernehmen und in nationaler Gemeinsamkeit dann anerkennen. Damit ist Auschwitz so etwas wie das säkulare Golgatha geworden. Sie sehen, auch hier taucht auf einmal in einer offenen Gesellschaft, in einer geradezu krassen Form, die Kategorie des Bösen wieder auf. Sie können also verdrängen, ersetzen, mit allen möglichen Ausweichmanövern zu umgehen versuchen. Auch der Staat liegt diesseits von Gut und Böse. Diese Kategorien holen auch ihn ein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.